Aktiv und Live, zmitzt im Leben. Ich bin der Röbi Koller und ich rede heute mit dem Daniel Eckmann. Er war früher ein enger Mitarbeiter vom Bundesrat Kasper Villiger. Heute ist er Unternehmensberater und hat einen Lehrauftrag an der Uni Bern. Wir haben uns in der Altstadt von Murten gerade vor seiner Lieblingsbuchhandlung getroffen.
Ja, also, das ist der Daniel Eckmann. Wir kennen uns schon seit x Jahren. Du bist SRG Generaldirektor, Stellvertreter gsi. Wir haben auch schon zusammen gekocht für ein Buch, eine Fischsuppe, die du noch genau gewusst hast. Ich hätte es nicht mehr gewusst. Und ja, und ich habe nochmal jetzt deine Karriere angeschaut. Das ist echt bemerkenswert. Ich tue es jetzt ein bisschen zuspitzen. Vom Handballgoalie zum Bundesratsberater. Die Frage ist einfach, ist das ein Aufstieg oder ein Abstieg gsi?
Gut, Handballgoalie, das ist bei mir so wie, weisst, man will Maroni-Mann werden oder man will Pilot werden. Und für mich war der Handball-Goalie relativ früh ein Traum. Bundesratsberater war nie ein Traum. Das hat sich nachher ergeben.
Aber, ein Albtraum, aber auch nicht, hoffentlich.
Überhaupt nicht. Das war wahrscheinlich beruflich die schönste Phase in meinem Leben. Gewesen. Und auch die spannendste, auch die intensivste. Mit einem wirklich grandioser Chef, also der Kasper Villiger ist vor Art, wie er mit seinem Team umgegangen ist, wie er ihn gefordert hat, aber auch hat machen und den Rat gesucht oder Widerspruch gesucht hat. Absolut ein toller Chef. Wir sind heute noch befreundet und fast jeden Tag telefonieren wir eine halbe Stunde.
Etwas ist ja bei beiden Tätigkeiten gleich. Man muss schauen, dass der Gegner nicht einen rein tut, oder? Man muss abwehren.
Ist noch etwas anderes gleich.
Was?
Es ist keiner hinter dir, der hilft. Hinter dem Goalie ist eine Linie und hinter der Linie ist das Netz. Und entweder hast du ihn oder den hast du ihn nicht.
Da gibt es nichts mehr zu delegieren. Hast du irgendwo geschrieben, ja. Gell? In deinem Büchli, das ich mit Interesse gelesen habe. Das heisst Augenblicke, Momente mit einem gewissen Etwas. Das ist ja eine Sammlung von Ereignissen der letzten 10 Jahre. Da ist viel passiert, von Trump bis Brexit, von Klimademos bis Putin, uns allen ist, glaube ich, Covid am meisten eingefahren. Was würdest du sagen, sonst noch außer Covid, was ist dir am meisten geblieben?
Etwas, was die Welt wahrscheinlich am meisten prägt, ist, dass es fast keine linearen Entwicklungen gibt, sondern nur exponentielle, also Kurve, die immer steiler, immer steiler, immer steiler wird. Und das fängt an bei der Bevölkerungsexplosion. Ich meine, auf diesem Planeten gibt es 8 Milliarden Menschen, und in die Schule gegangen, jetzt noch 3 Milliarden gegeben. Das sind gewaltige Herausforderungen und damit steigt eigentlich alles, was man braucht, von Energie über die Infrastrukturen zum Wohnraum und so weiter. Und diese Bewegung, die fast nicht mehr kontrollierbare Bewegung, ist wahrscheinlich das, was mir am meisten, ich würde sagen, Eindruck macht und wo auch die grössten Herausforderungen gibt. Es hat andere Entwicklungen im Sport, oder die Überbietungslogik von der gehört, die immer mehr, immer schneller, immer höher, immer verrückter, zu einem immer höheren Preis. Natürlich toll, Spektakel, Emotionen, aber der Sport hat natürlich dort auch ein bisschen die Seele verkauft an das grosse Geld. Das sind so Bewegungen und natürlich nachher auch der Politikbetrieb, der stark mediatisiert wird. Man macht für Schlagzeilen macht man die grössten Dummheiten und die gescheitsten Sachen macht man nicht, weil es keine Schlagzeilen gibt. Das sind so auch die Sachen, die ich in diesem Büchlein verarbeitet habe.
Aber das exponentiell immer extremere, das gilt ja für die Zeit. Also die Halbwertszeit wird immer kürzer, wo etwas noch gilt, oder? Und schon ist es wieder über den Haufen geworfen. Rekorde werden gebrochen, Entwicklungen werden schon wieder abgelöst von anderen. Es ist auch eine Rastlosigkeit, oder?
Ja, genau. Es ist eine Rastlosigkeit und etwas anderes ist interessant. Wenn eine Kurve linear ist, also wenn sie langsam darauf geht, dann kann man innehalten und zurückschauen und sagen, wie man das macht, wie man das besser machen kann. Wenn sie plötzlich rechtwinklig ab bis zum Unendlichen aufsteigt, kann man nicht mehr zurückschauen. Es geht so schnell, dass das Zurückschauen kein Referenzpunkt mehr ist. Oder? Und das ist eine grosse Veränderung. Wenn man denkt, das Informationsvolumen nimmt alle 2 Jahre mehr zu als in der gesamten Geschichte der Menschheit vorher.
Absurd.
Das ist gar nicht mehr bewältigbar. Das kann man gar nicht mehr schlucken. Und fast alles ist digital. Und darum haben eben Bücher schon noch einen ganz speziellen Wert. Ein Buch ist da. Oder wenn man einfach einen Link verschickt. Mhm. Ja, bon, ein Link, gut. Aber wenn man ein Buch hat, das man in die Hand nehmen kann, das man lesen kann, das man blättern kann, das ist wie eine Zeitinsel. Mhm. Und darum, ich glaube, stark an Bücher.
Die Ereignisse, die du hier beschreibst, von den letzten 10 Jahren, die kommentierst du auch mit persönlichen Gedanken, auch mit philosophischen von anderen Leuten. Gedanken, die du auch in deine Reden eingebaut hast, die du immer wieder gehalten hast. Aber irgendwo habe ich jetzt da gelesen, aus Reden ein Buch zu machen, ist keine so gute Idee. Ja, was jetzt?
Ja, ist eine fettige Schnapsidee, eigentlich. Oder Reden, das sind Schallwellen. Mhm. Und ein Buch, das ist sorgfältig redigierte Seiten, die zuerst weiss sind. Und dann muss man sich gut überlegen, was man jetzt schreiben will, oder? Und dann am Schluss ist etwas Formuliertes da. Oder das waren 10 Jahre Reden an einem Forum, wo vor allem Wissenschaftler und Unternehmer und Sportler und so weiter in Arosa, jedes Jahr im August findet das statt. Und nach dem 10. Mal haben die hinter meinem Rücken gemeinerweise beschlossen, es gäbe ein Buch aus diesen Reden. Oder? Und da konnte ich fast nicht Nein sagen. Und dann haben wir halt das Buch gemacht, aber das sind nicht einfach Reden. Also man kann nicht ein Buch füllen, das 10 Mal mit sehr geehrten Damen und Herren anfängt und mit Danke für Ihre Aufmerksamkeit aufhört, sondern da habe ich so einzelne Fragmente gemacht. Zum Teil ganz kurze, wenige Zeilen, zum Teil vielleicht 1-2 Seiten, aber nie viel länger. Und jedes Fragment steht für sich und ist eingeordnet in eine Zeitreihe. Also 2015, 2017, 2018 und so weiter.
Ich kenne ja dich eben als stellvertretender Generaldirektor der SRG, dann bist du eben Bundesratsberater gewesen, jetzt bist du Unternehmensberater, du denkst ja strategisch, du planst voraus, du denkst an Eventualitäten und so weiter. Jetzt nochmal so eine Unwucht, die ich da gesehen habe, da steht in deinem Buch, alles in diesem Buch ist zufällig.
Ja.
Erzähl mir doch das nicht. Du bist doch einer, der plant, der will wissen, das kommt so und so und so, oder?
Es ist schon zufällig, dass es überhaupt ein Buch gegeben hat.
Okay, das nehme ich.
Es ist eigentlich auch zufällig, was in diesen Reden steht. Ich werde viel gefragt, wie kommt man eigentlich zu den Ideen? Wie kommt man zu den Themen in einem Buch? Themen muss man nicht erfinden. Die liegen umeinander. Man muss sie nur sehen.
Und ordnen.
Und auflesen und ordnen und einen Moment ruhen und irgendwann ergibt sich aus dem etwas. Viele Sachen sind bildhaft beschrieben, aber sie bilden eine Realität ab. Also ein ganz kleines Beispiel. Es ist ein fiktiver Trickfilm vom Wolf und von einem Schaf, die zusammen arbeiten und dann, kaum haben sie eingestempelt, ist der Wolf und das Schaf ist das Schaf, der jagen an, weil sich fressen und töten und machen und tun. Und dann ist die Arbeitszeit fertig und dann fahren sie wieder heim, im Werkbus, hinten, zusammen auf einer Bank und sagen, ist das ein Tag gewesen? und der andere sagt, ja, sag nichts, oder erst bei mir. Oder? Und genau so funktioniert auch die Politik. Dann machen sie sich das Leben schwer und solange die Kamera laufen, können sie nicht bissig genug tun und dann gehen sie Pizza essen.
Das ist auch sympathisch in der Schweiz, dass es so läuft. Das ist nicht überall so, denke ich. An anderen Orten bringen sie einander um.
Ja, aber
ist auch nicht schön.
Nein, aber man könnte sich schon auch andere Regeln überlegen als die in dieser Fabrik, wo man sich ja. Man könnte zum Beispiel anständig umgehen miteinander, wie kann man anlaufen.
Richtig. Du bist im Sport immer treu geblieben. Bist du Mitglied von der Swiss Olympic Academy. Wie siehst du die Chance, dass das Winterspiel 2030 in der Schweiz stattfindet?
Also die Idee hinter dieser Kandidatur ist gut. Sie ist auch nötig, weil sie holt den völlig absurden Gigantismus oben runter. Also zu meinen, man müsse mit Infrastrukturen praktisch ganze Stadtteile oder Landschaftsteile neu bebauen oder Infrastrukturen herstellen, die dann nachher kaum sind, die Olympischen Spiele fertig kreisen, Geier darüber. Das ist überhaupt.
Hat sich, glaube ich, noch fast nie gerechnet im Ausland.
Ja, oder vielleicht viel, viel früher, aber die letzten paar sind durch das Bandenweg ruinös gewesen. Und die Idee, dass man die Olympischen Spiele verteilt, da gibt es auch kein olympisches Dorf mehr. Das ist eigentlich noch schade, weil ein olympisches Dorf aus allen Sportarten sich endlich mal die Cracks treffen und können diskutieren miteinander, ist eine schöne Idee, aber es ist, man kann nicht alles haben. Aber sagen, nein, man tut nicht das Land umbauen, sondern man tut die Sportarten dorthin, wo wir bereits Infrastrukturen haben. Das ist eine gute Idee. Ob das IOC dort mitmacht, ob das IOC bereit ist, dass man oben runterkommt mit dem Gigantismus, ob das IOC bereit ist, dass nicht alles muss glitzern und strahlen und so gebaut und geplant sein, wie sie sich das vorstellen, das kann ich nicht beurteilen.
Die Stimmung in der Bevölkerung ist aktuell, wo wir das Interview machen, im August, eher gemischt. Also man müsste einige Leute überzeugen von dieser Idee, auch in der Bevölkerung. Vor was haben die Leute Angst?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite sind da die ganzen Skandale und gekauften Spiele und Korruptionssachen vom IOC, ebenso legendär wie die von FIFA. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten tief in den Knochen sitzt, mir auch. Ich meine, dort ist der Sport verkauft worden. An die Politik und an Diktaturen und an das grosse Geld. Aber wenn jetzt die Spitzkehre käme vom IOC, die sagt, wir gehen wieder zurück in einfachere, normale, nachhaltigere und auch ökologischere Spiele, wo man nicht alles muss künstlich beschneien und neu bauen muss, dann könnte man hier, in diesem Punkt, könnte man die Leute wahrscheinlich überzeugen. Und wenn es tatsächlich so ist, dass es keine Bundesgarantie braucht, dass nicht Steuergelder in etwas reinfließen, wo man muss sagen, dort ist so viel Geld drin, dass sich das gefälligst selber finanzieren soll, dann glaube ich, hat das durchaus eine Chance, weil die Idee ist gut.
Und was wäre der Nutzen eigentlich für die Schweiz? Angenommen, es würde jetzt in dieser redimensionierten Art bewilligt werden und auch durchgeführt werden und funktionieren. Was denkst du, was ist der Nutzen unter diesen Prämissen von Olympischen Spielen für ein Land?
Also ich meine, wenn man irgend 6-7 Jahre geht das ja dann nachher, bis die Spiele tatsächlich würden stattfinden. Das ist natürlich schon eine Triebfeder für den Sport ganz generell. Oder dass sie alle Jungen, die nachher wissen, in unserem Land finden Olympische Spiele statt, das setzt die Jungen unter Feuer. Da will man mitmachen. Da die ganzen Juniorenbewegungen, alle haben plötzlich ein grosses Ziel. Ich glaube, das wäre sicher eine positive Triebfeder. Und nachher ist es ein grosses Schaufenster in die Welt. Mhm. Also wenn dann das Wetter stimmt und der Schnee stimmt und man sieht die ganzen Bilder auf dem ganzen Planet, dann ist das eine gute
Vision. Also man könnte sich präsentieren, also Schweiz als Sportnation.
Noch mehr. Natürlich kann man sich präsentieren als Bergwelt und Sportnation und so. Aber man kann sich auch präsentieren als das Land, das es geschafft hat, die Olympischen Spiele wieder einigermaßen nach Augenmass zu bauen und nicht nach den ganzen Träumen der letzten Jahre.
Ja, das IOC ist ja in Lausanne beheimatet, oder?
Ja.
Also, vielleicht hilft das. Oder?
Massiv, wobei, wie schon gesagt, beim IOC ist mir nie sicher, was rauskommt.
Mhm. Du hast ja, das sagst nicht nur du, vom Sport kann man immer lernen für die Berufswelt. Was würdest du so in zwei Sätzen zusammengefasst sagen, was hast du am meisten gelernt jetzt von deiner Zeit als Handballer? Heute machst du eine andere Sportarten, du gehst Fallschirmspringen, du filmst während dem Fallschirmspringen. Was kann man lernen für den Businessalltag?
Viel. Oder ein Sportler muss auf einmal einen Trainingsplan durchziehen. Es braucht extrem viel Disziplin. Nachher muss man den Willen haben, besser zu werden, gegenüber sich selber besser zu werden.
Nicht nur gegenüber anderen?
Nein, ich glaube, der grösste Wettbewerb ist primär mal der gegenüber sich selber. Mhm. Ich habe immer grossen Respekt vor Sportlern, die eine persönliche Bestleistung machen. Und nachher muss man lernen, sich in einem Wettbewerb in. Oder da ist man nervös, da hat es Rampenlicht, da hat es Beachtung ringsherum, da ist irgendein Druck da. Man muss lernen, diesen Druck zu überwinden und im entscheidenden Moment die beste Leistung zu bringen. Wenn man im nicht entscheidenden Moment super ist und kommt es darauf an, für einfach neu schlottern und man bringt die Leistung nicht mehr her. Das habe ich im Sport ganz, ganz, ganz stark gelernt, dass im entscheidenden Moment wirklich da sein. Nachher natürlich eben der Goalie, wo weiss, es kommt auf mich an, es hilft mir niemand, im Match bin ich allein. Das sind Sachen, die man auf dem Spitzensportbereich ganz sicher ins ganze Leben mitnehmen kann. Das Fallschirmspringen ist noch interessant. Fallschirmspringen kann man eigentlich fast nicht beschreiben, aber da lernt man extrem viel vorausschauen. Und sich selber zu kontrollieren. Oder wenn man das erste Mal zum Flieger rauskommt und auf einen Höhenmesser schaut, dann sieht man, wenn es hoch kommt, dass man einen Höhenmesser dran hat. Aber man sieht nicht, ob 2800 oder 3200 Meter drauf steht. Dann muss man eine genaue Achse haben. Dann muss man schauen, was es noch für andere Springer in der Luft hat. Nachher, wenn der Schirm offen ist, muss man vorausdenken, wo sind die grossen Schirme, wo langsamer sind, wo sind die kleinen Schirme, wo schneller sind. Wie reiht man sich auf in die Landewolte? Jetzt hat unten vielleicht noch einen Flieger mit einem Propeller, der dreht. In der Luft ist man dümmer, als wenn man unten mit dem Bier in der Hand steht und sagt, ja, der sollte jetzt auf einen Ausweichplatz gehen. Alle diese Sachen von der Selbstkontrolle und vom Ruhigsein in Momenten, die hektisch sind, da bringt der Sport viel.
Also man lernt vor allem viel im mentalen Bereich.
Im mentalen Bereich, und das ist der Zwillingsverwandt mit der Persönlichkeitsentwicklung.
Jetzt bist du 73 und bist da zu Murten daheim und hast mir vorhin gesagt, du tust da überhaupt nicht aufhören, sei voll ausgebucht und so weiter. Hast du keine Gedanken an ein bisschen langsamer gehen, ein bisschen müßig gehen oder so, ein bisschen das Rentnerleben geniessen? Gibt es das nicht für dich?
Ich bin nicht zum Müssengang geboren. Ich arbeite sehr gerne. Es interessiert mich auch. Es ist, wie soll ich sagen, das ist für mich immer etwas gewesen, wo ich, ist vielleicht übertrieben, wenn ich kann sagen, ich durfte arbeiten. Mal eigentlich, ich durfte arbeiten. Ich hatte immer Berufe, die spannend sind, wo mir jeden Tag irgendwie andere Problemstellungen gegeben haben, die ich nachher lösen musste. Das ist ja der Berater, der kommt dann ins Spiel, wenn die anderen eben ratlos sind oder eine Unterstützung brauchen. Und das denke ich mir einer der ganz, ganz schönen Teile von meinem Beruf. Ich arbeite einfach gerne. Ja, tue ich gerne. Oder? Mein Lehrauftrag an der Uni ist etwas, das hält mich auch jung, das zwingt mich zu lesen, an Schuhe zu bleiben. Und das ist für mich, alt werden kann man später.
Du hast natürlich eine typische protestantische Arbeitsethik. Ich bin katholisch aufgewachsen. Weißt, wir können besser Müssiggang pflegen und dann auch wieder beichten.
Ja, also. Es ist so. Ich bin definitiv in dem Sinne kein Katholik, sondern ich bin dort ein kleiner Asket.
Aber im beschaulichen Murten würde es einem doch eigentlich noch einladen, um einmal ein bisschen hinterlernen. Wenn du mal ein bisschen dich entspannst, wie entspannst du?
Ich entspanne sicher mit viel, viel Sport. Wir haben vorhin über das Fallschirmspringen geredet, oder? Das ist eine vollkommen andere Welt. Da vergisst man alles andere. Und zwar den ganzen Tag, macht man vielleicht 4-5 Sprünge am Tag oder so. Und da ist man den ganzen Tag weg. Wir haben einen Hund. Ich kann viel mit dem Hund spazieren.
Redest du mit dem ja, unterdessen? Über was?
Der Hund ist Jessie. Jetzt ja. Jessie ist eine irische Terrier-Dame, die jetzt eine 9 ist. Ja, es liegt viel umeinander und dann tut man irgendeinen Ball schießen oder ein Steckchen schießen. Oder dann besprechen wir zusammen, was ich in meinem nächsten Vortrag könnte sagen. Ah, wirklich?
Das erzählst du dir?
Das erzähle ich. Cool. Dann höre ich auch gerade, ob es gut tönt und ja, ob sie gut zulässt. Ja. Oder? Wenn der Hund nicht aufpasst, wenn man selber redet, ist Hopfen um alles verloren. Also, Hundespaziergänge ist sicher einer von denen. Mhm. Und natürlich lesen und reden.
Lesen? Ganz gut. Nicht nur schreiben, sondern auch lesen.
Ich lese sehr viel. Wir diskutieren. Meine Partnerin ist Anwältin, die im Übrigen jetzt noch Buchhändler-Quereinsteiger-Ausbildung gemacht hat. Also Bücher spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Wir diskutieren extrem viel. Auch über das, was wir gegenseitig uns mitgeben im Beruf des anderen. Wenn sie ein Plädoyer schreiben muss oder wenn ich einen Vortrag schreibe, dann reden wir zusammen über das. Wir reden auch zusammen über Bücher.
Sag mir doch ein Buch, das du kürzlich gelesen hast oder das du vielleicht gerade am Lesen bist, das du empfehlen würdest. Nicht deins.
Also meins würde ich natürlich unbedingt
empfehlen. Ja, logisch.
Ein ganz cooles Buch ist, aber ich kann dir den Autor nicht sagen, ich kann nachher rasch nachschauen, wie man über Bücher spricht, die man selber nicht gelesen hat.
Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, erzähl mal.
Das ist ein Literaturprofessor, oder? Und der muss natürlich relativ häufig in den Vorlesungen muss der ein bisschen schummeln, oder? Und muss ein bisschen das Gleiche tun, dass er mehr versteht von einem Buch. Und der unterscheidet so Kategorien. Nämlich Bücher, die man zwar gekauft hat, aber die sind noch Vakuum verpackt, oder? Über die kann man auch reden, weil man kann sagen, ich kenne das Buch und so, ich habe es gekauft und so. Dann gibt es Bücher, die man hat angefangen zu lesen, aber nicht fertig gelesen hat. Es gibt Bücher, die man querliest. Das ist, gerade wenn man beruflich mit Büchern zu tun hat, etwa der Fall. Dann pickt man ein paar Sachen raus, dann kann man einigermaßen mehr. Dann hat man Bücher ganz gelesen, aber man hat nicht Freude daran gehabt. Dann gibt es Bücher, die haben ihn geprägt. Da muss man sagen, doch, das ist ein Buch.
Die würde
man
vielleicht zweimal lesen?
Zweimal oder nach x Jahren ja. Dann noch einmal lesen.
Also ich habe es gegoogelt unterdessen. Pierre Bayard
heisst er. Ja, genau, Pierre Bayard.
Kunstmann Verlag. Gut, kaufst du auch etwa Bücher, die du nachher nicht liest? Logisch, machen wir alle, oder?
Ja,
also
ja.
Ich auch schon.
Manchmal lade ich ihm die E-Band einfach ein zum Kaufen. Manchmal hat man noch das Gefühl, das tönt noch cool und dann liest man hinten noch den Deckel und man sieht, ja genau.
Und wie viele Seiten gibst du einem Buch eine Chance, bevor es weglässt und sagst, das ist nicht meins?
Ja, es kommt darauf an, wenn ein Buch schlecht geschrieben ist, dann lege ich es relativ rasch weg. Eben schlechtes Deutsch ist wie Essen mit vollem Mund. Das ist weder appetitlich noch verständlich. Das
Reden
ist,
mit vollem Mund, meinst du?
Was habe ich gesagt?
Essen mit vollem Mund. Essen ist wie ist klar. Also schlecht schreiben ist wie Reden mit vollem Mund. So.
Natürlich. Und wenn es gut geschrieben ist und sagen wir, der Plot ist ein bisschen zäh, also da bleibe ich noch relativ lang dran.
Wir haben uns vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen und ich denke, wir sehen uns dann in 10 Jahren wieder, Daniel. Einverstanden?
Unbedingt, ja klar. Gut.
Danke fürs Gespräch.
Röbi, danke dir.
Das war ein Gespräch mit Daniel Eckmann, Unternehmensberater und leidenschaftlicher Fallschirmspringer und Hundehalter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.